Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL, immer wieder mit dem Tobi.
Hallo.
Und ja, der VfL gewinnt momentan tatsächlich fast alles, selbst wenn es am Anfang nicht danach aussieht, und kommt unglaublich schnell nach Rückständen wieder zurück. 3 zu 1 gegen den FCN gewonnen, damit aktuell auf Platz 1. Also ja, Montag spielt ja noch der HSV gegen Osnabrück, aber Kiel hat heute verloren, deswegen mindestens Platz 2 auf jeden Fall. Und ja, wie schon gesagt, es sah anfangs war man schon besser, aber dann hat der FCN ist in Führung gegangen. Direkt der Ausgleich danach und in der zweiten Halbzeit hatten sie dann doch schon so ein paar Chancen, vor allem Scheffler, wo sie dann selber in Führung gehen können und dann mit einem absoluten Traumtor von Tesche 2-1 und dann mit dem Doppelpack von Tesche das 3-1, um hier mal ein bisschen das Spiel Revue passieren zu lassen. Aber muss man auch dann ganz ehrlich sagen, zwischenzeitlich hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn der FCN in Führung geht.
Ja, also ja, klar, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang der zweiten Halbzeit hatte Nürnberg die deutlich besseren Chancen. Beziehungsweise wir hatten halt einfach nicht wirklich welche. Beziehungsweise nur vereinzelt. Gut, Jule hat mal einen Distanzschuss gehabt, der aber jetzt für den Torwart keine große Aufgabe war. Und wir sind irgendwie, weiß nicht, Bockhorn und Holtmann sind irgendwie beide nochmal außen irgendwie durchgekommen, aber haben den Ball einfach am Ende nicht perfekt genug in die Mitte gebracht, sodass da irgendwer wirklich zu einer Chance gekommen ist. Aber ansonsten, also ich finde, man hat halt irgendwie Parallelen gesehen zu den letzten beiden Spielen, wo es dann irgendwie immer noch so quasi bis Richtung 80. Minute, gut, jetzt haben wir in der 73. das 2-1 geschossen, aber dass es irgendwie lange noch unentschieden steht. Bei den letzten beiden Spielen war es 0-0, diesmal sind schon zwei Tore gefallen vorher, aber es steht eben lange unentschieden und man denkt so, ob das heute immer wieder ein Unentschieden gibt nach langer Zeit. Man hofft so ein bisschen, dass man nicht noch verliert und am Ende gewinnt man das Spiel, wie man es jetzt aus den letzten Wochen schon kannte. Also natürlich super, jetzt von oben grüßen, gibt nichts Geileres, aber der Weg dahin war wieder nicht so dominant und eindeutig, wie wir es zu Hause auch schon in vergangenen Spielen hatten.
Ja, also da gebe ich dir prinzipiell recht. Nur dann ist es halt auch irgendwann das Glück des Tüchtigen, beziehungsweise auch derjenige, der, also es ist ja meistens so, die oben stehen, haben dann ein bisschen mehr Glück. Oder halt in dem Sinne ein Robert Tesche, der da einfach das Tor dann auch, ja, erzwingt. Ist ein bisschen der falsche Ausdruck, aber den Ball da in den Winkel schweißt. Und ja, ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, wo man dann jetzt gerade in der Tabelle steht, wie viel Selbstvertrauen man hat, dass man da immer noch auch in den Schlussminuten als Team auftritt. Und je länger das Spiel geht, dass da halt nicht irgendwie Zweifel aufkommen, sondern dass da halt immer noch dieser Gedanke ist, von wegen, wir wollen dieses Spiel jetzt unbedingt gewinnen. Das hättest du natürlich nicht, wenn du jetzt halt unten drin stehen würdest oder halt so im Mittelfeld spielen würdest. Dann würdest du solche Spiele auch wahrscheinlich eher unentschieden spielen. Aber dadurch, dass du halt so eine Mannschaft hast, die wirklich eine eingeschworene Truppe ist und du merkst es halt, dass die unbedingt diese Siegermentalität haben, da gewinnst du dann halt diese Spiele. Weil je länger das Spiel geht, desto mehr zweifelt dann wahrscheinlich der Gegner daran, ob das jetzt noch irgendwie ein Sieg wird und macht dann Fehler. Wobei man halt auch da wieder sagen muss, vor dem 2-1 kannst du eigentlich niemandem so wirklich eine Schuldzuweisung, also kannst du keine richtige Schuldzuweisung machen bei Nürnberg. Aber dann. Es spielt halt auch ein bisschen damit zusammen, wo wir jetzt halt stehen, um das nochmal kurz zu fassen. Und ansonsten, was halt auch damit reinspielt, ist halt dieses, man kommt schnell nach diesen Rückständen wieder zurück. Also das ist halt wirklich eine Minute, ich glaube, das war dann irgendwie 1 Minute 38 oder so, dass du halt da zurückgekommen bist. Und dann steht schon wieder 1-1. Also man hat auch gar nicht wirklich so lange Zeit, auch als Gegner, sich dann da ja mit der Führung im Rücken irgendwie ein bisschen ruhiger einzuspielen, sondern das schafft es der VfL in den letzten Spielen immer recht gut, dann da doch das alles wieder zu egalisieren.
Ja, das war ja gegen Darmstadt auch schon so, dass wir wirklich direkt zurückgekommen sind. Gut, da haben wir dann das Spiel direkt auch noch gedreht, postwendend. Das hat diesmal leider nicht geklappt. Aber ich meine, trotzdem ist es einfach so, du hast es schon gesagt, es ist halt wichtig, dass man dem Gegner dann erst gar nicht die Zeit gibt, sich da in Ruhe einzubunkern, sondern dass man eben direkt zurückschlägt. Also man merkt halt auch richtig, wie es die Jungs ärgert, wenn sie in Rückstand gehen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es sie sonst nicht geärgert hat, ne? Aber man merkt halt richtig, wie sie es direkt wieder umbiegen wollen. Und ich meine, gut, wie es am Ende rausgespielt war. Wenn man mal bei Nürnberg nach dem Spiel ein bisschen die Kommentare durchgelesen hat, da regen sich halt alle über Valentini auf, der eben das Abseits aufhebt und dann wild reklamiert, ne? Also ist natürlich auch ein bisschen glücklich für uns, dass wir dann noch genau eben nicht im Abseits standen. Man musste irgendwie noch mal kurz warten, bis man sich wirklich freuen konnte. Das ist, aber ich meine auch da, ne, dass das saß gerade der Tesche hat den Hammer ausgepackt, war auch absolut wichtig und richtig. Aber auch das Tor von Jul war ja wirklich wieder super, super schön gemacht, ne?
Ja, um da vielleicht dann kurz, okay, wir sind ein VfL-Podcast, ich möchte auch gar nicht zu lange drauf eingehen, aber ich finde es halt eigentlich viel schlimmer, wie ein Gamboa gegen drei Mann ein Kopfballduell gewinnen kann. Da sollte man sich halt vielleicht eher drüber aufregen, als über einen einzelnen Spieler, der halt da das Abseits aufhebt und dann reklamiert. Weil, naja, Gamboa ist ja jetzt auch nicht gerade für seine unglaubliche Körpergröße bekannt und da sollten dann halt schon drei Verteidiger es irgendwie schaffen, dass er nicht an den Ball kommt. Aber umso besser für uns und das war dann halt auch wieder technisch, hat man da gesehen, was Jul kann. Hat sowieso, er war ja, meine ich, an allen drei Toren irgendwie direkt oder indirekt beteiligt. Also gut, der Freistoß, der wird halt dann auch zum 3-1, der wird dann halt auch von Valentini verlängert, beziehungsweise Zolli, Valentini und dann ist da Tesche. Und vor dem 2-1 schlägt er ja die Flanke nach hinten zu Suarez. Also er hatte da wieder überall seine Finger ein bisschen im Spiel und hat dann da wieder, nachdem man ja auch hätte sagen können, okay, die letzten Spiele war er etwas blass, hier gezeigt, dass er den Unterschied ausmachen kann und hat dann auch endlich wieder geknipst.
Ja, ich meine, nachdem Zolli im letzten Spiel seine, in Anführungszeichen, Durststrecke ein bisschen beenden konnte, hat jetzt Schuler mal wieder zugeschlagen. Ist einfach wichtig, dass unsere Topscorer da auch die Konstanz beweisen, dass sie weiterhin auch die Topscorer bleiben. Ich meine, gut, wer auch immer die Tore schießt, mir ist das egal, solange wir gute Ergebnisse haben, ne? Aber ist ja gerade gut, wenn man eben Spieler hat, die dann eben den Unterschied machen können, dass sie es auch immer wieder zeigen, ne? Dass sie diese Erfolgserlebnisse haben, die eben einem Ganvula beispielsweise momentan einfach fehlen. Weil das ja auch noch zusätzlich den einzelnen Spielern mehr Selbstvertrauen gibt. Und das wirkt sich ja positiv auf die ganze Mannschaft auf, wenn da vorne Jungs drin sind, die einfach gut drauf sind, ne?
Ja, genau, eben. Und ja, gut, also es ist ja nicht nur so, dass vorne Leute drin sind. Also die ganze Mannschaft ist ja gut drauf, sogar die Ersatzspieler. Da sonst, das spielt halt auch dazu, sonst gewinnst du auch solche Spiele nicht. Sonst gewinnst du auch nicht gegen Regensburg, sonst gewinnst du nicht gegen Darmstadt. Und das waren jetzt wieder zum Schluss so Spiele, wo du halt gezeigt hast, dass das erstmal halt wichtige Punkte sind, um sich da irgendwie halt weiter oben festzusetzen, weil die Spiele wird nicht jeder gewinnen. Und zweitens, das halt auch einfach, um es nochmal anders zu sehen, es sind halt jetzt nur noch 8 Punkte. Bis zu dieser magischen 40-Punkte-Grenze. Wir können jetzt mal alle davon ausgehen, dass wir nicht mehr in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man jetzt schon recht früh da dann doch für Klarheit sorgen kann. Das ist so immer, ich finde immer, also ich twitter das immer mit so einem leichten Schmunzeln, weil das war halt die letzten Jahre so dieser Hauptfokus, bloß über diese 40 Punkte kommen. Und das halt, je früher man das geschafft hat, umso besser. Und jetzt kann man das halt, also rein, es geht nicht mehr rechnerisch, aber so fast nach der Hinrunde. Kriegt man das dann schon hin, wenn alles gut läuft und das ist halt schon, das ist halt irgendwie einfach geil, muss ich so ganz klar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, wir stehen jetzt gerade bei 32 Punkten. Gut, über Sandhausen nächste Woche werden wir noch sprechen, aber da werde ich auch noch meine Meinung zu kundtun. Aber eigentlich haben wir 35 Punkte nach der Hinrunde, meiner Meinung nach. Auch wenn wir das
Okay.
Spiel natürlich erstmal spielen müssen.
Okay. Okay, jetzt hier aber nichts jinxen, ne? Also, das ist ich finde das ein bisschen schwierig. Also in dieser Liga kannst du halt trotzdem immer noch überall ausrutschen. So, es ist jetzt nicht so, dass du halt, also dass die Spiele leicht werden. Deswegen muss man da schauen. Also ich bin erstmal froh, dass wir 32 Punkte haben. Aktuell einen Punkteschnitt von 2 Punkten pro, also 2 Punkten ungefähr pro Spiel. Das ist schon ein krasses Ausrufezeichen. Jetzt muss man gucken, wie Hamburg morgen spielt, ob man dann halt wirklich noch nach dem Spieltag auf Platz 1 ist oder halt auf Platz 2. So oder so ist es einfach unfassbar toll, was da alles gerade gespielt wird. Es macht unfassbar viel Spaß und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich dabei erwischt, wie ich gehofft habe, dass das Spiel gegen Sandhausen so bald wie möglich kommt. Also, das ist auch so ein ganz ungewohntes Gefühl. Aber jetzt kommen wir dann mal zu den Spielern. Denn da habe ich so ein, zwei Spieler, über die ich gerne mit dir reden würde. Einmal haben wir ja jetzt gerade schon ein bisschen über Jul geredet. Andererseits dann halt nochmal über Bockhorn. Holtmann würde ich auch gerne nochmal thematisieren und Bella Kotschap. Gut, Tesche kann man halt auch nochmal drüber reden. Fangen wir einfach mal mit Bockhorn an, wo ich sagen muss, er hat halt wieder gezeigt, was er vorne kann, hat sein Tempo bewiesen. Aber in ein, zwei Situationen, und ich meine, das hast du ja gerade auch schon kurz angesprochen, wirkte es einfach zu unkonzentriert, zu unüberlegt und da wollte er lieber nochmal dribbeln, anstatt sich halt für den Pass zu entscheiden. Das hat mich so ein bisschen gestört. Da hätte ich es lieber gesehen, wenn er da sich klarer für den Mitspieler entscheidet, anstatt da halt ins Dribbling zu gehen, weil das ging halt meistens nicht gut aus. Aber ansonsten war es halt schon eine solide Vorstellung. aber man hat halt auch dann nochmal gesehen, dass er halt, er hat Potenzial, aber er muss da nochmal ein bisschen an sich arbeiten.
Ja, also was halt bei ihm auf jeden Fall ein Punkt ist, an dem er arbeiten muss, ist einfach, dass er eben klarere Entscheidungen trifft und die vielleicht teilweise eben ein bisschen früher. Teilweise war er wirklich ein bisschen zu lange am Ball. Wobei man auch sagen muss, dass seine Dribblings mir halt teilweise auch sehr, sehr gut gefallen haben, weil man einfach gesehen hat, der Junge bleibt standhaft, der lässt sich nicht einfach fallen, sondern der läuft weiter, läuft weiter. Gut, irgendwann ist er dann zu weit gelaufen, da bin ich voll bei dir. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den er noch verbessern sollte, damit er, sag ich mal, auch noch mehr Eigenwerbung für sich betreibt, dass er auch, ich meine, gut, wir wissen, dass Blum jetzt noch ein bisschen ausfallen wird, aber ja, ich meine, so in 10 Tagen oder so kann man ja auch wieder mit Blum rechnen. Allerdings, wenn Bockhorn jetzt zu viel Eigenwerbung betreibt, dann wird es für Blum ja auch schwer, erstmal an ihm vorbeizukommen. Insofern denke ich mal auch, dass ich meine, Thomas Reis wird es ja auch aufgefallen sein oder dem Trainerteam, die werden die Szenen mit ihm speziell, werde ich denke ich mal auch nochmal, denke ich, werden mit ihm speziell auch nochmal ansprechen, um ihm nochmal zu zeigen, wo, was er eben noch besser machen kann. Ich finde, man sieht bei ihm irgendwie so ein bisschen Parallelen zu, wie Holtmann auch zu Beginn der Saison gespielt hat. Also, dass er eben dann teilweise zu lange am Ball geblieben ist oder dann eben bei der Flanke nicht mehr so perfekt dabei war. Trotzdem, mir hat sein Auftritt sehr gut gefallen. Ich fand es gut, dass er die Chance bekommen hat und teilweise wieder Szenen gehabt. Also, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das war in der ersten Halbzeit, meine ich, da kam er über die linke Seite und hat dann irgendwie auch einmal im Laufen den Ball kurz gestoppt und dann am Gegenspieler wieder vorbeigelegt und der Gegenspieler wusste gar nicht, was der mit ihm macht. Ne? Also,
Ja,
das.
das stimmt. Also das war öfters so einfach, dass er halt nur noch mit dem Foul zu stoppen war. Wie gesagt, man hat halt eindeutig gesehen, was er für Potenzial hat, wie er uns weiterhelfen kann. Und wenn er das komplett ausschöpft, dann wird es halt wirklich für Danny Blum schwierig. Aber er muss halt diese Konstanz reinbekommen. Und da ist dann halt auch die Frage, jetzt ist es halt alles gut gegangen. Aber wenn sowas dann halt auch irgendwann mal nicht mehr gut geht, hast du halt auch mit Pantovic jemanden, der da ein bisschen weiter ist, was das Mannschaftsdienliche angeht, der dann da halt in die Startelf rutschen kann und wahrscheinlich auch wird. Also ist es, da haben wir auf den Außen auf jeden Fall so oder so viel Konkurrenzkampf. Aber da bin ich mal gespannt, wie er jetzt die nächsten Spiele angehen wird. Und ja, jetzt gegen Sandhausen hat er dann wahrscheinlich ja nochmal die Chance, sich in der Startelf zu beweisen. Wer dann, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, über wen ich da auch reden möchte, ist Holtmann, der, finde ich, auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wenn nicht sogar eins seiner besten Spiele im VfL-Trikot, hat sich jetzt nicht belohnen können mit einem Tor, aber war sehr aktiv, hat oft das 1 gegen 1 gesucht, wieder über sein Tempo gekommen, hätte sich halt auch mit einem Tor belohnen können, wenn nicht sogar müssen. Die eine Chance da, wo er halt relativ frei im 16er zum Abschluss kommt, den kannst du auch mal reinsetzen, aber ansonsten war er halt wieder ein belebendes Element. Dann hatte ich kurz Angst, als er ausgewechselt wurde und da rausgehumpelt ist, aber hat er dann ja recht schnell gesagt, dass das nur ein Krampf war. Aber er wird halt auch dann, was du da auch ja gesagt hast, dass er am Anfang so ein bisschen wirkte wie Bockhorn jetzt oder halt andersrum. Er wird jetzt auch von Spiel zu Spiel immer besser, bekommt sein Selbstvertrauen zurück. Und ich finde, oder ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich auch in der Liga mit einem Tor belohnen wird. Und er hilft uns auf jeden Fall enorm weiter mit diesem Tempo. Er war ja auch, meine ich, der schnellste Spieler jetzt in dem Spiel mit fast 35 km/h.
Ja, also sein Tempo, das sticht momentan immer wieder raus. Er kommt wieder in die Szenen, wo man das eben auch sieht, ne? Zeitweise hatten wir es ja so, dass wir die Spieler gar nicht so ins Tempo bringen konnten. Aber das war diesmal auf jeden Fall wieder so, dass er dann, dass wir gerade auch auf Außen sowohl Bockhorn als auch Holtmann eben ein bisschen wieder Platz hatten, ein paar Meter gemacht haben und dann eben, naja, den letzten Pass noch nicht ganz perfekt gespielt haben. Holtmann kam dann selber einmal nach so einer ähnlichen Szene im Rückraum frei zum Schuss. Der ging ja, wurde ja noch abgefälscht, ging knapp daneben und dann eben noch die Szene, wo er selber reinkurft und den dann am langen Pfosten vorbeisetzt. Hätte mich auch gefreut, wenn er da einen der beiden Dinger reinschießt. Gut, ist so, wie es ist, ne? Wir haben trotzdem gewonnen, wollen nicht klagen, aber das wäre natürlich auch für ihn persönlich ganz schön gewesen, wenn er sich dann seine wirklich auch gute Leistung von dem Tag schon früher mit einem Tor hätte belohnen können. Und dass er eben jetzt nicht irgendwie schwerer verletzt ist, ist sehr, sehr wichtig für uns, da wir ja mit Blum schon einen Ausfall haben. Für die Außen, wen ich ja vorm Spiel, wo ich schon meinte, ob er eventuell mal eine Chance bekommt, wer dann allerdings gar nicht im Kader war, war ja Tom Weiland. Mal gespannt, ob das irgendwie auch auf einen Abgang hindeutet oder ob es einfach, warum auch immer, wir hatten ja sowieso einen Flügelspieler weniger, warum auch immer Reis da sich dafür entschieden hat, ihn nicht in den Kader zu nehmen. Mal abwarten, wie es mit seiner Personalie weitergeht. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht, als ich auf den Kader geguckt habe. Auch wenn ich mich für einen Luis Hartwig beispielsweise freue, dass er in den Kader rein durfte.
Ja, das stimmt. Also man erfährt ja generell recht wenig momentan. Sowieso, was verletzte Spieler und sowas angeht, aber halt auch, was Transfers angeht. Da geht, gut, bei Basti Meier hat man es jetzt erfahren. Mal gucken, ob da jetzt irgendwann Vollzug gemeldet wird. Ich befürchte es auch, dass sich bei Hille da ein Abgang andeutet. Es wäre jetzt nicht überraschend, weil er wird auch nach seiner Vertragsverlängerung ordentlich nochmal Geld verdienen. Dann hätte man mit Meier und Weiland zwei Topverdiener auf jeden Fall von der Gehaltsliste gestrichen, was für den Verein an sich enorm wichtig ist. Und die beiden kamen ja jetzt auch, also gut, Hille war verletzt und Meier kam unter Reiß dann gar nicht mehr so wirklich zum Zug. Deswegen ist es, denke ich, dann mal nicht so schlecht, wobei ich mir bei Hille halt auch einfach wieder so eine Leihe wünschen würde, weil ich ihn halt als Person unglaublich mag. Da haben wir ja auch mit Tim drüber, also mit Tremark drüber geredet, der ja auch meinte, dass Hille sich dann doch sehr hier mit Stadt und Verein identifiziert und sich hier wohlfühlt. Deswegen wäre es halt einfach sehr schade, wenn er dann hier geht. Aber so ist halt dann auch einfach das Fußballgeschäft. Aber mal schauen, ja, wir haben halt auch dann, wie du jetzt schon gesagt hast, mit Boboi und Hartwig zwei, die danach gekommen sind. Ich bin mal gespannt, wann der erste davon sein Debüt feiern wird in der Liga. Vor allem auf Hartwig bin ich gespannt, der ja sowieso schon in der Jugend ein bisschen öfters aufgefallen ist mit seinen Toren. Ich hoffe, oder darüber haben wir auch dann letztes Mal schon gesprochen, dass wir da endlich wieder einen Offensivspieler nachbekommen, der sich dann halt auch langfristig beim VfL festsetzen kann. Gut. Dann würde ich auch direkt weitermachen im Programm und zum nächsten Spieler kommen, bevor wir hier zum Man of the Match kommen, und zwar zu Amel Bella Kotschap, der ja, naja, wieder so ein typisches, was heißt, ich will nicht typisches Spiel sagen, sondern so ein Spiel hatte, wo er halt sehr unkonzentriert war, viele Fehlpässe, viele Fehler im Allgemeinen. Jetzt vor dem 0-1 für Nürnberg war es halt auch unglücklich, dass er den Ball da abfälscht, sonst hat Riemann den. Also für ihn im Allgemeinen einfach ein sehr, sehr unglückliches Spiel, aber er hatte einfach viel Glück wieder, dass es alles unbestraft blieb. Also, dass er halt wieder aus diesen Fehlern lernen kann. Da ist er mit einem blauen Auge davongekommen. Kann jetzt sehen, was er falsch gemacht hat, aber hat jetzt da nicht irgendwie ein Gegentor verschuldet.
Also ich finde, man hat halt im Spiel auch schon wieder irgendwie gemerkt, oder häufiger, also man merkt irgendwie, wenn in Spielen, wo seine Mitspieler sehr zufrieden mit ihm sind und dann teilweise, wie sie ihm im Spiel dann irgendwie versuchen, wach zu machen oder eben ihm kurz mal ordentlich die Meinung geigen, dass es so gerade nicht geht. Da sieht man in seinem Gesicht dann auch immer, dass er gerade ein bisschen, also ich meine, der nimmt die Kritik ja auch an, denke ich mal, ne, und kann das ja auch nachvollziehen, aber ist für ihn natürlich auch, er hat lieber Spiele, wo er gut drin ist, wo er dann die ganze Zeit irgendwie aufgemuntert wird und ja, Lob bekommt, als Spiele, in denen er eben selber merkt, scheiße, war wieder ein Fehler, und dann hörst du es auch noch direkt vom Kollegen, ne? Aber ich meine, es ist wichtig für ihn, dass er in den jungen Jahren da die Konstanz reinbekommt und eben solche Spiele, wie er sie jetzt gegen Nürnberg mal wieder hatte, eben nicht so häufig vorkommen. Ich hoffe dann immer, dass die Scouts, die für ihn dann irgendwann, also von den Vereinen, die irgendwann viel Geld für ihn zahlen, bei solchen Spielen nicht zugucken. Aber gut, ich meine, das ist alles noch Zukunftsmusik, wann er den Verein eventuell mal verlassen kann oder wird, wie auch immer. Aber du hast schon gesagt, beim 1-0 unglücklich abgefälscht. Ich finde, was aber auch dazu gehört, ist, wie viele erfolgreiche geblockte Szenen hat Bela Kotschap in dieser Saison schon gehabt, ne? Und dass man dann mal eine Szene hat, die halt unglücklich abgefälscht ist. Ich meine, Riemann hätte den Ball wahrscheinlich gehabt. Ist halt dann auch mal dabei. Siehst dann ein bisschen doof aus, aber auf der anderen Seite, er ist halt ein Spieler, der immer versucht, jeden Ball irgendwie noch zu blocken. Und dass es dann irgendwann auch mal ein bisschen schief geht, kann halt passieren. So ist es im Fußball, ne? Wie schnell rutscht man abgefälschter Ball irgendwie rein? Können wir froh sein, dass es jetzt in einem Spiel war, wo es am Ende nicht weiter schlimm war.
Ja, was ich da halt auch gut fand, war dann, ich glaube, es war relativ zum Schluss, wo Bella Kotschap dann einen Zweikampf gewonnen hat, wo Reis dann halt total jetzt auch ihn dann aufgemuntert hat und gesagt hat, dass das jetzt gut war und ihn nochmal gepusht hat. Das ist halt wirklich dann dieses, ja, jetzt lernt er daraus, und das war auch, also klar, es sieht halt einfach unglücklich aus, weil er den Ball abfälscht, aber es ist das Richtige, dahin zu gehen und den Ball versuchen zu blocken, also dass er versucht, den Ball zu blocken. Und wie du schon gesagt hast, er hat in dieser Saison so oft den Ball da irgendwie geblockt, Zweikämpfe gewonnen oder halt auch einfach fair den Zweikampf gewonnen, und muss halt auch sagen, er hatte jetzt wieder ein schlechtes Spiel. Aber wenn das halt so ist wie beim letzten Mal, dann folgt auf ein schlechtes Spiel folgen dann keine Ahnung wie viele gute Spiele. Er hat erneut keine gelbe Karte bekommen. Also er braucht das halt auch einfach für seine Entwicklung, solche Spiele. Und Ja, das ist deswegen, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist umso besser, wenn er dann Fehler macht, die halt einfach nicht bestraft werden, dass er halt dann da mit dem blauen Auge davonkommt. Und gut, er wird halt von den Mitspielern ein bisschen angemeckert, aber das ist halt, das ist im Fußball so. Das musst du dir halt dann auch als junger Spieler anhören, diese Kritik auf dem Platz. Und dann nach dem Abpfiff wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen sachlicher und da wird ihm dann in Ruhe nochmal gesagt, was er besser machen könnte. Und das braucht er auch dann einfach.
Ja, ich finde nochmal nach dem Abpfiff, als dann die Spieler so in der Jubeltraube zu sehen waren, haben wir auch gesehen, wie dann alle ihm nochmal einen Klaps mitgegeben haben und so. Das ist ja alles dann auch gut gemeint und ich glaube nicht, dass dann irgendwie, also so ein Spiel macht da jetzt momentan nicht irgendwie das Team oder sein Verständnis mit den Mitspielern kaputt, sondern es hilft allen eben, die stabile Abwehr beizubehalten und eben ihm sich einfach persönlich weiterzuentwickeln. Was ja fürs Team, für den Verein, für ihn selber, für alle nur das Beste ist.
Und apropos stabile Abwehr, ich habe es ja heute, ich habe heute die Nachricht bei uns im WhatsApp-Chat nochmal zitiert, denn nach 20 Sekunden habe ich dir ja geschrieben, dass ich schon Herzinfarkt wegen Tesche hatte, als er da ins Dribbling gegangen ist. Da wusste ich dann noch nicht, dass er halt so zum Matchwinner ja, aufsteigen wird. Und so im Nachhinein hat er dann halt echt ein starkes Spiel wieder gemacht, viel das Spiel von hinten gelenkt und halt dann vorne eben seine Buden gemacht. Aber am Anfang muss ich halt wirklich, das gebe ich auch ehrlich zu, dachte ich schon so, okay, oh, bitte hab jetzt heute nicht wieder so ein Spiel wie gegen Kiel oder Hannover, weil wenn Tesche ein schlechtes Spiel hat, dann merkst du es ja auf jeden Fall in der Mannschaft und umso besser, dass du jetzt gemerkt hast, dass er ein richtig, richtig gutes Spiel hatte.
Ja, also nach solchen Spielen, also mich freut total, dass er das Spiel für uns entschieden hat. War für ihn ja auch, zumindest in der zweiten Liga, der erste Doppelpack. Ich meine, er hat irgendwann schon mal für Hamburg wohl einen gemacht, in der Euroleague-Quali oder so, habe ich zumindest gerüchteweise gelesen. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeprüft, die Aussage. Aber ja, für ihn auch ungewohnt. Ich meine, dass er für uns schon mal Spiele in die richtige Richtung lenken kann, hat er spätestens beim Pokalspiel in Mainz mal wieder gezeigt, mit dem späten Ausgleich. Und dass er da ja irgendwie bei Standards ein Näschen hat, das wissen wir alle. Das hat er ja dann beim 3 zu 1 auch nochmal gezeigt, dass er da häufig mal irgendwie richtig auftaucht. Aber das 2 zu 1, also wo er den hergeholt hat, ich meine, es war ja so, er hat Druck vom Gegenspieler gehabt und den dann ja nicht wirklich irgendwie lange Zeit gehabt, den zu platzieren, sondern dann mit einem schwachen Fuß ansatzlos oben in den Winkel geballert. Und ja, wenn du so ein Tor schießt, mal schauen. Ich hoffe schon, dass es beim Tor des Monats nominiert sein wird. Mit so einem Strahl hat man da zumindest durchaus eine Bewerbung verdient. Und ja, was mich halt ein bisschen an solchen Spielen immer verzweifeln lässt, ich meine, er hat wirklich ein gutes Spiel gehabt. Ich glaube, hatte 95% Passquote auch. Was ja auch, klar, geht immer noch besser, aber ich meine, das sind Passquoten, die hatten Toni Kroos so pro Spiel, ne? Insofern kann man da jetzt nicht groß meckern. Und was mich da halt nur wieder ärgert, ist einfach, dass halt sowohl er als auch Lucia beide so alt sind und beide im Sommer auslaufen und man sich fragt, wie soll das nächstes Jahr werden? Also man sieht ja, dass sie für die zweite Liga, zumindest diese Saison, ein Top-Duo bilden und Stabilität verleihen und eben ja auch offensiv dann mal Akzente setzen können. So stark wie dieses Spiel natürlich nicht so oft, aber diesmal eben total entscheidend für uns gewesen. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wie wird das nächstes Jahr sein? Unabhängig davon, ob wir jetzt hoch oder runter gehen. Ich würde fast sagen, wenn man hochgehen oder in der Liga bleiben. Ich gehe jetzt mal nicht von einem Abstieg aus. Wenn man jetzt halt davon ausgeht, oder selbst wenn man davon ausgehen würde, dass man in der Liga bleibt, dann würde ich sagen, könnten sie beide irgendwie nochmal ein Jahr dranhängen, was für die Entwicklung auf der Position auch nicht richtig ist. Aber da hätte man immer noch Spieler, die zumindest als Backup hervorragend geeignet sind. Wenn man aber hochgeht, ich habe keine Ahnung, was man dann auf der Position bei uns macht.
Ja gut, aber das müssen wir ja jetzt noch nicht diskutieren, weil das ist ja Zukunftsmusik. Also klar, mit der zweiten Liga, da muss man halt hoffen, dass Masovic da nochmal einen Sprung nach vorne macht, dass Chipsa vielleicht da auch irgendwie eine Rolle ausfüllen kann, aber dass da halt was nachgeholt werden muss, das ist ja jetzt nicht erst seit heute klar. Das sollte auch den Verantwortlichen spätestens seit letzten Sommer eigentlich schon klar sein, eigentlich schon früher. Also eigentlich muss im Sommer da jetzt schon was kommen. Irgendein 26, 27-jähriger Mittelfeldspieler, eigentlich zwei. Wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie Masovic sich entwickelt. Aber dass da halt Ersatz für die beiden da verpflichtet werden muss, das ist ja, das ist ziemlich offensichtlich. Nur ist dann halt die Frage, was du da für Spieler bekommst, weil ich habe es ja schon mal gesagt, eigentlich müsstest du dich jetzt halt schon um ablösefreie Spieler bemühen, weil es wird dann einfach schwieriger, gerade auf diesen Positionen welche zu bekommen, weil das halt dann doch sehr die Schlüsselpositionen auch sind. Du hast es gegen Mainz gesehen, wenn da das Tempo fehlt, wie einfach du dich dann da überlaufen lässt, wie einfach du dich dann da überlaufen lässt. Deswegen muss man da dann auch gucken, wenn man da jetzt Ersatz holt, dass die Spieler auf jeden Fall deutlich mehr Tempo haben als Tesche und Lucia und die beiden dann halt noch irgendwie als Backup da hast, falls mal dann die neu besetzte Doppel-Sechs ausfällt, dass du da einen von den beiden reinwerfen kannst, aber ich bin der Meinung, dass das halt, also diese Saison sollte eigentlich die letzte sein, wo die beiden so zusammenspielen, weil das sonst einfach, naja, es wird, wie du schon sagst, sie sind alt, sie sind beide über 30, sie werden nicht schneller und gerade diese Geschwindigkeit wird halt auch in der zweiten Liga irgendwann wichtig sein, also wenn du da in der zweiten Liga, jetzt kannst du noch viel über Kampf kommen, aber du musst halt auch ein bisschen Geschwindigkeit mitbringen. Deswegen bin ich mal gespannt, wen Sesi da aus dem Hut zaubern wird. Ich hoffe, arbeitet da mittlerweile schon an Lösungen, hat da vielleicht schon so ein, zwei parat, ist vielleicht schon an Verträge aushandeln, aber da kriegen wir natürlich relativ wenig mit. Aber jetzt können wir einfach in dieser Saison das noch genießen, dass wir die beiden haben, dass die beiden so gut noch zusammenspielen und so wichtig für uns sind. Und gerade auch in Form von Tesche regelmäßig dann halt irgendwie Spiele noch ein bisschen entscheiden oder halt den Ausgleich in der 90. Minute machen. Deswegen einfach das, wie die ganze Situation einfach noch genießen und dann der Rest ist, muss man nur hoffen, dass die Verantwortlichen da ihre Arbeit machen.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass da Lösungen gefunden werden, aber es tut halt irgendwie schon so ein bisschen weh, wenn man drüber nachdenkt, wie wichtig die für uns momentan sind. Und so die Vorstellung, dass man da direkt Leute findet, die diese Lücke direkt ausfüllen können. Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig. Es ist Zukunftsmusik, das hast du zu Recht gesagt. Insofern bleibt uns da nur abzuwarten. Aber ja, ich finde es sehr, sehr schwierig.
Ja, das habe ich rausgehört, aber da können wir einfach wann anders nochmal drüber diskutieren. Genauso wie über das Spiel gegen Sandhausen. Das besprechen wir in der nächsten Folge, in der wir uns dann wieder hören. Macht's gut, genießt die Woche. Hoffentlich als Tabellenführer, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Aber wir hoffen natürlich, dass die Osnabrücker dem HSV da auch irgendwie ein Bein stellen können. Da wissen wir morgen Abend mehr. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
Bis dahin, ciao, ciao.